Es gab eine Familie in der Gemeinde Christi in Köln. Und früher hatten wir etwas mehr zu tun. Wir hatten eine größere Jugendgruppe hier und die Gemeinde in Köln hat auch eine große Jugendgruppe. So, wir waren öfter mal auf verschiedene Freizeiten, wo ich die Jugend dort kennengelernt habe. Und ich habe einen jungen Mann damals kennengelernt, Christian. Und wir sind ein paar Mal zu verschiedenen Freizeiten mit dem Fahrrad gefahren. Ein netter Junge, nette Familie. Irgendwann mal aber hat die Frau MS bekommen. Das hat mich so beeindruckt, wie diese Familie, sogar die Kinder, um ihre Mutter oder ihre Mutter geholfen haben, gepflegt haben, so einfühlsam zu ihr waren, wenn sie irgendwo waren in so einer großen Versammlung, in der Gemeinde oder so. Leider ist sie im Alter von 45 Jahren verstorben und die Familie lebt nicht mehr im Raum Köln, glaube ich, sie sind woanders. Die Kinder und der Mann. Aber diese Krankheit ist für mich eine tragische Krankheit. Und was ich, bei Google gefunden habe, lese ich so vor, um diese Krankheit zu beschreiben ein bisschen. Das Gehirn ist eine Art Schaltzentrale, in der Signale über das Rückenmark zum Körper gesendet oder von dort empfangen werden. Und diese werden von verschiedenen Nervenfasern geleitet, die ähnlich wie elektrische Kabel von einer Schutz- bzw. Isolierschicht umgeben sind. Und diese Schutzschicht besteht aus einem Stoff, der Myelin oder so ähnlich heißt oder genannt wird. Und entsteht ein Entzündungsherd im Bereich dieser Schutzschicht, können die Botschaften nicht so wirkungsvoll übertragen werden. Und das sieht man an dem Mensch, wenn ein Mensch unter so einer Krankheit leidet. Sie können ihre Arme und Beine, Kopf nicht stillhalten, nicht richtig bewegen. Sie können zum Beispiel Missempfindungen verspüren, vermehrt verstolpern oder sogar Schwierigkeiten beim Sehen bekommen. Wenn man etwas hat über den Rücken, man weiß, wie es ist. Susan und ich beide haben Rückenschmerzen manchmal. Aber wenn die Signale nicht durchkommen, das ist ernsthaft. Das ist eine ernste Sache. Ich bin so dankbar, trotz den vielen Fahrrad-Mountainbike-Unfälle, die ich gehabt habe, dass ich keine ernsthafte Verletzung davon getragen habe. Aber als ich diese Krankheit nachgedacht, über MS nachgedacht habe, habe ich an eine andere Tragödie gedacht, die häufig in Gemeinden oder Kirchen passiert, eine Art Gemeinde. Gemeinden, was ich damit meint, Gemeinde, wo Jesus Christus, der das Haupt ist und schon Signale an die Mitglieder schickt, aber sie reagieren nicht. Oder mindestens nicht so, wie er will. Sie verstehen die Signale falsch. Oder sie kommen nicht an. Und man sieht manchmal die Schwierigkeiten in Gemeinden. Mit Einheit. Oder mit Streitigkeiten. Oder mit Sinnlichkeit. Oder mit Spaltungen. Wir haben ein gutes Beispiel für uns in Gottes Wort. Die Gemeinde in Korinth hat damit gekämpft. Und Paulus spricht dieses Problem direkt an. Und er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 3, Vers 3, übrigens, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen als Erinnerung. Ich habe oft die Stellen hier, aber ich persönlich finde es immer wertvoll, wenn ich mit meiner eigenen Bibel da sitzen kann und vergleichen. Weil ich habe nicht immer die gleiche Übersetzung wie du. Und Vergleich ist immer gut mit Übersetzungen. Hier ist zum Beispiel das Neue Leben, die Neue Leben-Übersetzung. 1. Korinther 3, 3. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig, streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Hier beschreibt er eine Gemeinde, die die Verbindung zum Herrn langsam verliert oder in gewisser Weise schon verloren hat. Und er ruft sie immer wieder zurück in diesem Brief. Er hat zwei, manche sagen drei Briefe an die Korinther geschickt. Und er halte sie fest, er will sie festhalten an dem Herrn. Unsere Hauptstelle heute kommt aus Johannes, aus das Johannes-Evangelium, Johannes 17. Und Jesus betont in diesem Kapitel, er betet. Und er betont vier Sachen, die sehr wichtig sind im Glauben, im Christentum, als wir mit Jesus gehen. Er betont die Rettung, dass Jesus Fleisch geworden ist, dass er selbst Fleisch geworden ist, die Fleischwerdung. Er spricht über unsere Heiligung. Das bedeutet, er bittet Gott, heilige sie in die Wahrheit. Dass wir nicht einfach stehen bleiben sollen im Glauben. Wir wachsen, wir ändern uns, wir reifen im Glauben. Gott will nicht, dass wir einfach gerettet werden und okay, bin zufrieden, wie ich bin. Gott liebt dich, wie du bist, aber liebt dich so sehr, dass er dir helfen will, weiter zu wachsen im Glauben. Und Jesus betont auch seine Herrlichkeit. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen können. Das ist mehrere Betonungen, was er macht in dem Gebet. Aber sein Hauptanliegen oder zentral in diesem Gebet ist sein Anliegen, dass die Jünger Jesu und alle Christen die Einheit und den Einklang im Herrn, dass sie zusammen im Herrn sind, erfahren. Er sagt in diesem Kapitel, Vers 11, das zweite Teil von das habe ich noch nicht. In 11b, er sagt, 17, 11b, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie eins seien, gleich wie wir. Da ist diese Betonung von der ersten Stunde. Warum denken wir über eines Sinnes zu sein, eines Sinnes untereinander, ist das Thema heute. Warum überhaupt? Weil Gott eins ist. Und sein Einssein gibt er weiter an uns, an seine Gemeinde. Und später bringt Jesus diese Bitte nochmal vor seinem Vater in Vers 20 von Kapitel 17, Johannes Evangelium. Hat schon mehrere Sachen gesagt in seinem Gebet für seine Jünger. Und dann in 20 sagt er, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus drückt seinen Wunsch, seinen Plan sehr stark hier aus. Er möchte eine, nicht nur Einheit, glaube ich, er möchte eine sehbare Einheit in der Gemeinde, die das Wesentliche des Evangeliums beschreibt. Wir finden das auch in vielen Stellen im Gottes Wort. Aber ich wollte eine Stelle von Paulus hier zitieren, weil ich finde das gut zu vergleichen, was Jesus damals gesagt hat und dann später ein Junge. Und Paulus sagt in 2. Korinther.
Die hattest du vorher, noch davor.
Ich habe zu weit gedruckt. Ja, da, danke. Gut, danke schön. 2. Korinther 5,19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jesus Christus war Gott im Fleisch. Er war und ist eins mit seinem Vater. Und wenn er nicht so wäre, dann gäbe es keine Rettung der Sünden, wenn er nicht Gott wäre. Und das Christentum wäre nur noch eine von Menschen gemachte Religion. Ich denke schon, oder auch, deswegen war die Taktik des Teufels, Satans Taktik in der Kirchengeschichte, die Einheit im Leib Jesu zu zerstören, durcheinander zu bringen. Vom Blickwinkel des Teufels macht es Sinn, wenn er die Einheit zerstören kann, dann hat er die kraftvollste Art und Weise zu zeigen, dass Jesus Gott ist, eliminiert. Für Menschen heutzutage. Und wenn diese Botschaft weg ist, dass Jesus eins mit Gott ist und dass wir eins sind in ihm und miteinander, wenn diese Botschaft nicht mehr da ist oder nicht ernst genommen ist, sind die Menschen verdammt, platt gesagt. Niemand kann Gott kennenlernen, außer durch Jesus Christus. Als Jesus auf der Erde war, hat er immer wieder Wunder getan, um den Menschen zu zeigen, dass er Gott im Fleisch ist. Gott ist hier unter euch. Und als er wieder in den Himmel gefahren ist, hinterließ er die Gemeinde auf die Erde, um diese Wahrheit durch die Kraft des Heiligen Geistes weiterzugeben. Die Einheit der Christen ist ein wirkvolles Zeichen, dass Gott existiert, dass Gott am Leben ist. Es ist manchmal ein Beweis, was viele Menschen ermutigt hat, zum Glauben zu kommen. Der Autor in dem Buch, wovon wir lesen oder benutzen für diese Predigtreihe, hat gesagt, er hat eine Frau kennengelernt in seiner Gemeinde oder einer Gemeinde war. Und sie war schon Christ, aber sie hat ihm erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Sie sagte, ich war sehr skeptisch mit dem Christentum, mit dieser Idee, es gibt nur einen Gott, Jesus ist der einzige Weg zu diesem Gott. Aber was in meinem Herzen Wirkung gezeigt hat, war diese Gruppe, deine Gemeinde. Weil ich habe noch nie so eine Gruppe kennengelernt, so unterschiedlich. Und trotzdem, sieht, dass sie einander lieben. Und diese Art von Einheit ist ein Zeugnis in unserer Welt. Und das ist auch ein Wunder. Wenn man überlegt, wie unser Welt ist und was Menschen tut in unserer Welt, man sieht diese Einheit nicht. Man sieht diese Art von Harmonie nicht. In Römer 15, Vers 5, redet Paulus über das Miteinander in der Gemeinde. Er spricht über Rücksicht nehmen, aufeinander Rücksicht nehmen. Und dass das nach außen gestrahlt werden soll. Und dann schreibt er in Vers 5, Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Andere Übersetzungen sagen, eines Sinnes zu sein oder untereinander dieselbe Gesinnung zu haben, Jesus Christus entsprechend. Aber was interessant ist, wenn man nicht nur diese Stelle nimmt, sondern mehr von dem Zusammenhang im Römerbrief, sagt Paulus zwei andere Sachen, die uns verhindern können, eins zu sein. Zum Beispiel in Römer 14, ein Kapitel vorher, Vers 13. Er sagte, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Jetzt sind sie da. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Für die Korinther war das Problem mit dem Opferfleisch zu essen, sollen sie das essen oder nicht? Das war ein echtes Problem, eine Schwierigkeit für die Gemeinde dort damals. Einer hat keine Gewissensbisse damit, aber der andere schon. Und Paulus sagt, verzichtet darauf, wenn sowas zur Sünde führen kann, für die eine Person. Und zweitens, bevor Paulus sein Gebet für Einheit und dieselbe Gesinnung zu haben gesprochen hat, drückte er noch einen Einanderappell aus. Und das finden wir ein paar Verse später, hier in Kapitel 14, Vers 9, 10, ja. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Hör auf, einander zu verurteilen, und stattdessen streben wir nach dem, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Was bringt Frieden in einer Beziehung? Was baut jemand auf in einer Beziehung? Erbauung, das Wort im Griechischen ist eine Bedeutung für Hausbau oder für, ist benutzt häufig für Hausbau, Gebäude bauen. Und es bedeutet aber im Sinne von Paulus, einander geistlich zu fördern, zu helfen und zu stärken. Paulus schrieb auch, nicht nur in die Römer, hat viele Briefe geschrieben, wie ihr wisst, hat auch in die Epheser diese Worte gesagt, in 4,3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wenn wir Jesus als Herrn durch den Glauben annehmen und durch die Taufe ein neuer Mensch werden, sind wir eins in Christus. Gott erkennt das schon, genauso wie in einer Ehe zum Beispiel. Wenn Mann und Frau eine intime Beziehung haben und eingehen, wir sehen in Gottes Wort, das heißt, sie sind ein Fleisch. Aber diese Einheit passiert nicht andauernd automatisch. Es ist etwas, wofür wir arbeiten müssen. Es passiert einfach nicht so. Wir müssen alles tun, wie Paulus hier das sagt. Setzt alles daran, um die Einheit zu bewahren. Das gilt auch für die Ehe, aber auch für die Beziehungen in der Gemeinde. Denken wir nochmal an dieses Einheitsgebet von Jesus in Johannes 17. Wenn man diese Stelle anguckt und wieder in diesem Zusammenhang in Johannes, was hat Jesus gerade getan? Er hat die Füße der Jünger gewaschen und sagte: So wie ich euch geliebt habe, soll auch ihr einander lieben. Gott will, dass wir lernen, demütig und dienend zu leben. Tja, das ist einfach. Nicht unbedingt. Nicht immer. Ich sage einfach, es ist nicht normal. Vom weltlichen Sinn. Es ist oft nicht der normale Impuls. Wir müssen aufpassen, nicht stärker von der Welt beeinflusst zu sein als von Gott. Und die Welt lehrt uns einiges. Vor allem, du bist wichtig. Du musst von keinem etwas nehmen. Gott sagt, du bist geliebt und geschätzt. Du bist meine Tochter, mein Sohn. Nun geh in meine Kraft und dient einander. So, was brauchen wir? Um dahin zu kommen, wenn man nicht schon da ist, schon reif genug ist, das zu verstehen und zu tun. Ich habe diese Woche am Donnerstag in meiner stillen Zeit Oswald Chambers gelesen, seine Andacht. Wer kennt Oswald Chambers? Oswald Chambers, Engländer. Ich lese seine Andacht auf Englisch. Und es ist schwer genug für mich auf Englisch, ihn zu verstehen. Gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Manchmal verstehe ich das besser auf Deutsch. Das ist komisch. Naja. Hier ist, was er an diesem Tag, den 3. November, geschrieben hat. Mit diesem Gedanke, was können wir tun? Was brauchen wir, um dorthin zu kommen? Er hat etwas gesagt, was mich ausfordert. Und ich denke, uns alle. Die Bibelstelle, ja, ich glaube, ich habe das. Ja, die Bibelstelle ist Galaterbrief 2, 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann schreibt er, diese Worte bedeuten, dass ich meine Unabhängigkeit selbst aufheben und mich der Oberhoheit des Herrn Jesus unterordnen muss. Niemand kann dies für mich tun. Ich muss es selbst tun. Gott kann mich 365 Mal im Jahr bis zu diesem Punkt bringen, doch kann er mich nicht weiterführen. Es handelt sich dabei um das Durchbrechen der Schale meiner individuellen Unabhängigkeit von Gott um die Befreiung meiner Persönlichkeit zum Zweck der Einswerdung mit ihm. Und zwar nicht zugunsten meiner eigenen Ideen, sondern um der Treue gegen Jesu willen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich mag dieses Ausdruck von ihm. Wo war das? Durchbruch. Es handelt sich dabei um das Durchbrechen der Schale meiner individuellen Unabhängigkeit von Gott. Manchmal streben wir uns gegen Gott. Nein, nein, das will ich nicht, Gott. Und es kommt dahin, dass wir da durchbrechen müssen, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Ich habe 4 Schritte für euch heute, nicht nur 3, 4, als Starthilfe oder als eine Ermutigung. Erkenne oder einfach akzeptieren, dass die Einheit möglich ist. Und nicht sofort denken, das ist nie möglich. Nein, ich kenne das, ich kenne meine Familie, ich kenne meine Ehe, ich kenne meine Vergangenheit. Nee, nie im Leben passiert das. Die Einheit, für die Jesus und Paulus gebetet haben, ist eine konkrete, sehbare und praktische Einheit, die Brüder und Schwestern in einer Ortsgemeinde zusammen verbindet. Und es ist etwas, das man in der Woche ausübt, nicht nur am Sonntag. Das Beispiel von der Gemeinde in Jerusalem ist für mich hier sehr wertvoll. In Apostelgeschichte 2, fast am Ende, man liest, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie hatten gerade ein Wachstum von wie viel? Nach der Predigt von Petrus, 3000 Mitglieder. Auf einmal in dieser Gemeinde, Hausgemeinden waren sie, in verschiedenen Stadtteilen, in Teilen der Stadt. Und sie haben das hingekriegt. Wo am Ende Lukas schreibt, in der Apostelgeschichte, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Da hat diese Einheit was bewirkt. Zweitens, erkenne, dass die Einheit nicht automatisch ist. Es ist möglich, aber es passiert nicht automatisch. Obwohl es so scheint, dass in der Gemeinde Jerusalem alles picobello war, was für eine perfekte Gemeinde. Nein, war es nicht. Es gab Probleme. Die Apostel mussten handeln wegen des Problems der Essensausgabe für die Witwen. Und dann in Antiochia, in der Apostelgeschichte 15, später, gab es ein Problem mit einer Falschlehre von der Partei der Pharisäer. Klarheit musste her und die Apostel in Jerusalem haben gehandelt. Das hätte auch die Einheit nicht nur in Antiochia, sondern auch in Jerusalem zerstört. Zwei Sachen müssen hier uns klar sein. Jesus hat für die Einheit gebetet. Das war ein deutliches Anliegen von ihm, dass wir eins sind, so wie er und sein Vater eins sind. Und das sollte auch ein Gebetsanliegen von uns, dass wir dafür beten und nicht denken, ah, das passiert auch automatisch. Da muss ich keine Gedanken machen. Zweitens müssen wir nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Hat Paulus geschrieben im Römerbrief 14, 19. Wenn wir Probleme haben, wenn menschliche Faktoren, menschliche Probleme zwischen uns sind, müssen wir ins Gespräch kommen, müssen wir handeln. Diese Probleme müssen gekämpft werden. Und wir dürfen es nicht erlauben, mit Irritationen oder Ärger oder Verwirrungen die Einheit zu zerstören, uns trennen zu lassen. Der Teufel freut sich, glaube ich, wenn eine Nebensächlichkeit oder eine Person in einer Gemeinde die Einheit zerstört. Drittens, erkenne, dass der Schlüssel zur Einheit die christliche Reife ist. Dass das, was wir tun, Gottes Liebe reflektiert. Die Gemeinde in Korinth ist auch ein negatives Beispiel dafür. Und das war das Thema in der Predigt letzte Woche. Einander ehren, einander Acht geben, einander respektieren. Diese Gemeinde in Korinth war wahrscheinlich die am meisten spalterisch und zerteilste Gemeinde in der damaligen Welt. Wir müssen akzeptieren, verstehen, dass Wachstum im Glauben für jeder Nachfolger Jesu wichtig ist. Und viertens, nicht vergessen, was wir schon in den letzten paar Wochen als Thema hatten. Das ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in einer positiven Art und Weise ist gut. Das hatten wir schon. Wenn wir einander mit aufrichtiger Zuneigung lieben, wenn wir Freude daran haben, euch gegenseitig Achtung, Ehre, Respekt zu erweisen, dann sind wir auf dem Weg, eines Sinnes zu sein und im Frieden miteinander zu leben. Aber es gibt mehr Gedanken dazu und das kommt in den nächsten Wochen, wenn wir mehr von diesen Einanderstellen anschauen. Aber ich fand es so gut, wie die vorherigen Predigten, Themen zusammenführen in dieser Gedanke, wie wir einander eines Sinnes untereinander sein können. Ich wünsche euch Gottes Segen und beten wir zusammen. Wisst ihr, eines Tages werden wir nicht mehr mit Zoom hantieren müssen. Beten wir. Vater, wir danken dir für diese Betonung auf die Einheit. Manchmal streben wir uns dagegen. Wir wollen das nicht, aber wir haben schon schlechte Erfahrungen gehabt. Zeigt uns, lehre uns, Vater, wie gut das ist für uns. Wie wichtig für uns als Gemeinde. Für uns persönlich, als Menschen, als Nachfolger Jesu. Danke, dass du uns hilfst und deine Kraft schenkst auf diesem Weg. Segnet uns diese Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen.